Ich habe eine Frage an euch, wenn wir jetzt einsteigen. Wie lange gibt es eure Gemeinde? Ich habe online nichts gefunden. Wie lange gibt es eure Gemeinde? Knapp 30 Jahre. Da hat Jesus seinen Dienst erst begonnen. Interessant, ne? Es gibt euch knapp 30 Jahre und Jesus hat mit 30 seinen Dienst. Da hat Jesus erst so richtig losgelegt. Ist doch spannend, ne, dieser Gedanke. Wow. Das heißt, diese 30 Jahre, wenn ihr die zurücklegt, das war bestimmt nicht immer eine einfache Zeit. Wer ist diese 30 Jahre dabei oder länger, sagen wir mal, mindestens 10, 15, Angelika? 2. Wer ist 10 Jahre ungefähr dabei, über 10? Einige. Ja, wow. Wunderbar, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr dabei geblieben seid. Und Gott hat noch etwas vor, denn er hat erst die Grundlagen und das Fundament gelegt in der Gemeinde. Und wir sollen aber nicht rückwärtsgewandt sein, sondern vorwärtsgewandt. Amen. Wir sollen zwar lernen aus Fehlern der Vergangenheit, aber kann man sich Fragen stellen, wie wird das weitergehen? Und wir leben ja wirklich in ernsten Zeiten, stimmt das nicht? Also wir haben ja persönlich auch einiges, ihr habt ja manches mitgekriegt, auch durch, wie Achterbahnfahrten, vor 2 Jahren alle 3 Kinder geheiratet, jetzt 5 Enkel, also auch totale Highlights, aber dann auch immer wieder, wo du dachtest, du liebe Zeit, sind die Höhen schön hoch und die Tiefen sind ganz schön tief, stimmt's? Dann manchmal, das ist schon krass. Und so wird's bei euch manchmal auch gewesen sein und auch im Gemeindeleben. Aber es ist ganz wichtig, wenn das Fundament gelegt ist, man kann nämlich nur auf einem Fundament aufbauen. Der Apostel Paulus lehrt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ganz klar. Es ist nur ein Fundament, was gelegt worden ist. Jesus Christus. Und dann muss jeder sehen, wie er darauf aufbaut. Ja, aber Jesus ist das Fundament. Und darüber spreche ich heute. Ich spreche über dieses Thema Jesus, das Fundament. Das Zentrum, das Herz steht dafür, das Zentrum, Jesus das Zentrum und Jesus das Ziel unseres Lebens. Jesus das Fundament, das Zentrum und das Ziel unseres Lebens. Darüber spreche ich heute. Und das bedeutet, wenn in Menschen dieses Fundament Jesus nicht gelegt worden ist, dann sind das verlorene Menschen. Es muss erst dieses Fundament gelegt worden sein, dass man darauf aufbauen kann, dass etwas wachsen kann in diesen Menschen. Und ich denke, dass ihr es begriffen habt, dass ihr eine große Verantwortung habt, denn Gott hat euch gesetzt hier in Göppingen. Gott hat euch gesetzt an diese Stelle hier. Gott hat euch gesetzt vor fast 30 Jahren. Und er hat euch nicht hierher gesetzt, damit ihr geistlich immer mehr nur zunimmt, sondern er hat euch gesetzt um der verlorenen Willen. Er hat euch gesetzt, dass ihr ein Licht seid, das leuchtet, dass Verlorene dieses Licht sehen können, dass verlorene Menschen gerettet werden können. Und wenn du dir die Frage stellst, Mensch, uns gibt es jetzt circa 30 Jahre, was wünsche ich mir für die Zukunft in meinem Leben und auch für die Gemeinde? Was? Wenn wir jetzt hier so eine Tafel und wir würden das alles aufschreiben, was könntet ihr euch wünschen? Geht das mal so in Gedanken durch. Und ich weiß, da würden sich viele wünschen, oh, wir müssen mehr den Herrn verherrlichen, die Anbetung muss mehr durchbrechen in unserer Gemeinde. Ich brauche mehr Nähe zum Herrn in meinem persönlichen Leben. Ich brauche mehr Ruhe vielleicht in meinem Leben. Wir brauchen viel mehr Vollmacht, ist vielleicht ein Thema. Mensch, das wäre doch was, wenn wir dann beten und die Dämonen müssen gehen, die Kranken werden geheilt. Und einer sagt vielleicht, ach, nenn doch gar nicht alles. Wir brauchen Erweckung. Ich brauche persönlich Erweckung. Die Gemeinde braucht Erweckung. Da muss etwas passieren. Und da braucht man nicht so eine Erweckung mit Schlagsahne, dass wir wieder nur fromme Selbstbefriedigung betreiben, sondern wenn Gott ein Herz und eine Gemeinde wirklich erweckt, dann geht es nicht um frommen Egoismus, sondern dann schlägt unser Herz für die Verlorenen. Denn Jesu Herz schlägt für die Verlorenen. Amen. Und dazu hat er euch gesetzt. Ihr seid gesetzt, um Verlorene zu suchen, zu finden und sie zum Retter zu bringen. Ich wollte eigentlich in dieser Zeit, ich habe mich da wochenlang schon vorher mit beschäftigt, über Maria predigen. Und es war wie bei der Geschichte mit Paulus, der ihm verbot, in diese Gegend zu ziehen. Und ich merkte, der Heilige Geist widersteht mir. Maria ist jetzt, ist schön, dass du, aber jetzt ist es nicht dran. Und er hat mich zu etwas geführt, ganz klar, was jetzt und hier dran ist. Und das ist ein Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 2 bis 8. Und ich möchte sie uns lesen. Markus 9, 2 bis 8. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übertragung. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief: Rabbi, Meister, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er da sagte, denn die 3 Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Die älteren Übersetzungen näher am griechischen Schlachter Elberfeld und sagen, und da war nur noch, sie sahen nur noch Jesus allein. Sie sahen noch Jesus allein. Okay, wir gehen zu Anfang des Textes zurück, Vers 2. Diese Geschichte beginnt mit dieser Aussage 6 Tage später. Also eine Arbeitswoche war mal wieder gelaufen, Jesus hatte gedient, die Jünger waren dabei. Und jetzt ist Sabbat, jetzt ist heiliger Tag, jetzt ist Feiertag. Und Jesus nimmt seine 3 engsten Mitarbeiter und 3 persönlichen Freunde mit in diese Zeit, die er sonst meistens, sagt die Bibel, dass er sich alleine irgendwo auf einen Berg oder in eine einsame Gegend zurückgezogen hat und dass er Gemeinschaft mit dem Vater hat. Und das Parallelevangelium erwähnt das auch, was hat er da gemacht. Und in Lukas 9 wird das dann berichtet, um zu beten. Das ist interessant, wenn man die Evangelien vergleicht. Der wollte da beten und er wollte sie mitnehmen und sie in eine besondere Nähe und eine besondere Begegnung mit Gott führen. Er wusste ja, was jetzt kommt. Das war mit dem Vater ganz klar, was da jetzt abgeht. Und er wollte diese 3 Freunde und engsten Mitarbeiter dabei haben. Das war seine Absicht. Also Jesus wollte seine Freunde an dieser ganz besonderen Erfahrung, wo Gott sich dann offenbart, dabei haben und sie teilhaben lassen. Wir alle kennen das. Es gibt Alltag, es gibt diese 6 Tage, stimmt's nicht? Wenn du dir dein Leben anguckst, und da gibt es immer wieder Dinge, wo Gott dich Highlights erleben lässt. Weiß jemand, wovon ich spreche? Du hast manchmal so ein, ach, wie du sagst, Warteschleife oder so. Ist alles so, es läuft alles immer so. Und auf einmal erlebst du was, das ist nicht Standardprogramm. Das ist etwas Außergewöhnliches, außerhalb der Norm. Das macht Gott aber nicht jeden Tag. Das macht er ab und zu, weil er weiß, wir brauchen das ab und zu. Gibt es Highlight, gibt es Bergerlebnisse? Und das ist wichtig. Und dafür steht der Berg. Der Berg ist eben nicht Alltag, sondern der Berg ist im sprichwörtlichsten Sinne ein Highlight. Und die Bibellehrer sind sich da wohl ziemlich einmütig oder sind sich einig darin, dass das wohl der Berg Tabor war. Man spricht ja auch in frommen Kreisen von Tabors Höhen. Oh, wir hatten eine Konferenz. Wir waren auf Tabors Höhen. So früher unter den Brüdern, unter den älteren Brüdern, war er schon als ganz junger Bruder dabei. Och, wir waren auf Tabors Höhen. Kennt ihr den Schnack nicht? Nee. Doch, du kennst es. Ja, wir kennen das. Och, die Pfingsttage oder wenn dann, ach, du, ach, wir hatten Tabors Höhen. Und alle schwärmten. Und jeder in unserer Szene wusste, was gemein war. Wow, Tabor, das waren totale Bergerlebnisse. Und nur mal zum Verständnis von dem Berg Tabor. Der liegt so im Norden Israels, so im Galiläa. Und ich habe mir das auf Fotos dann extra mal angeguckt. Der liegt so am Rande der Jezreel-Ebene. Und der steht da so ziemlich einzigartig. Also der ist wirklich herausragend. Versteht ihr, das ist nicht so eine Gebirgskette, wie wir das hier kennen. Und wenn du dann guckst, aber natürlich, wenn da sonst mehr so flacheres Land ist, und so eine Talebene, der ist so knapp 600 Meter hoch, nur mal so zum Vergleich. Die Hohen Neufen 745, die Teck 673 Meter. Aber wir haben hier die ganze Schwäbische Alb, ihr versteht. Jetzt hast du aber diesen Berg Tabor, versteht ihr, flacheres Land, Ebene, und dann hast du dieses Ding da von knapp 600 Meter. Das Ding fällt auf, versteht ihr? Das ist schon, und da sind die da mal eben hoch. Das ist schon nicht schlecht, ne? Mal eben so knapp 600 Meter hoch. Das ist was Besonderes. Und dann passiert Folgendes, wo die da hochkamen. Da passiert nämlich, dass Jesus sich verwandelt. Dass mit Jesus etwas passiert, was man ganz schwierig beschreiben kann. Ein Wunder, etwas Übernatürliches. Ein Stück des Himmels offenbart sich. Und nur zum Verständnis, was da passiert ist Folgendes. Die Jünger bekommen durch eine Offenbarung, die ihnen allen dreien zuteil wird, mit, wie Jesus in Wirklichkeit von Ewigkeit her schon im Himmel immer ausgesehen hat. Und der Vorhang seines Fleisches das verhüllt hat, und die Dämonen, die in den geistlichen Raum sehen konnten, schon immer, wenn er kam, bist du gekommen jetzt schon, um uns zu quälen? Versteht ihr, was ich sagen will? Die konnten Jesus, diese Geister hatten Einblick und konnten immer diese Majestät von Jesus erkennen. Kein Mensch konnte das erkennen. Nicht mit diesen Augen, unmöglich. Das war Jesus aus Nazareth, wo die Leute dachten, der Sohn von Maria und Josef, dem Zimmermann. Und Jesus muss gut gebaut gewesen sein, wenn er als Zimmermann gearbeitet hat. Versteht ihr? Der sah nicht schlecht aus. Ja, aber nicht, dass du dachtest, ja, das ist ein guter Handwerker, ist ein toller Mann, sieht gut aus. Aber niemand konnte ohne Offenbarung wissen, dass er ein König ist, wie es nachher am Kreuz dann stand. König der Juden. Die Dämonen hatten den Einblick immer, wenn sie ihm auf der Erde begegnen. Deshalb kreischten sie und hatten Panik. Sie wussten, der König, ihr Herr kommt, der sie mal als Engel geschaffen hat, und dann sind sie ja abgefallen. Kommst du jetzt schon, um uns zu quälen? Was die Jünger dort sehen und was der Apostel Johannes, der ja hier auch dabei ist, dann in der ganzen Serie auf der Insel Patmos, wo er verbannt worden ist, und er ist ja am ältesten von all den Jüngern, aber die anderen sind ja alle als Märtyrer gestorben. Johannes wurde ja richtig alt. Und er kriegt ja dann noch das Buch der Offenbarung offenbart, die Offenbarung Jesu Christi in Wirklichkeit. Und da kommt er auch, wenn ihr das erste Kapitel lest, ja, wie Jesus da, oh, mit der Schärpe und seine Augen wie Feuerflammen, seine Füße wie goldenes Erz. Versteht? Ja. Was geht hier ab? Und wenn du das erlebst, dann wirst du nie mehr derselbe sein. Wenn dir Jesus einmal so begegnet ist, du wirst bei keiner Anbetungszeit auf einem Sessel sitzen bleiben, sondern du wirst auf deine Knie fallen oder dich vor der Majestät erheben. Glaubt ihr mir das? Offenbarung verändert dein ganzes Leben. Wenn du kein mein Volk kommt um aus Mangel an Offenbarung. Wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast. ich zittere innerlich, wenn ich das jetzt ausspreche. Wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast und nur diesen Namen aussprichst, Jesus. Und sein Nachname ist nicht Christus, sondern sein Titel. Der Messias Jesus, der Christuskönig, den König, den Gott auf seinem heiligen Berg, Psalm 2, schon eingesetzt hat. Und er lacht und spottet über die, die eine Verschwörung gegen ihn und auch gegen sein Volk Israel gemacht haben. Gott sitzt im Himmel und lacht und spottet ihrer. Wir brauchen eine Offenbarung von dem, wer Jesus wirklich ist. Und das ist ein Thema für die Adventszeit, der kommende König. Amen. Und hier erleben diese drei Jünger, die anderen von den 12 sind nicht dabei, aber seinen engsten Freunden offenbart er da schon, wer er wirklich ist. Er ist nicht nur irgendeiner wie Johannes der Täufer oder irgendeiner dieser Propheten. Auch nicht wie Mose oder Elia, aber die erscheinen ja jetzt. Und das ist krass. Als Jesus sich offenbart, wer von Ewigkeit schon immer war und zu der Zeit, wo er sich so offenbart, ist und auch heute noch ist, Jesus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann erscheinen plötzlich diese beiden großen Persönlichkeiten des alten Bundes, Mose und Elia. Und da findet eine Konferenz statt. Und ich kann euch eins sagen, weil es wird so viel darüber nachgedacht. Es wird so viel, was passiert da. Was hier stattfindet, ihr Lieben, ist vom Himmel, ja vom himmlischen Ratschluss, lange geplant worden, bevor Jesus ans Kreuz geht. Hier ist eine Konferenz der Kernkompetenz, findet hier statt auf diesem Berg. Denn Elia und Mose stehen für die beiden großen Leiter des alten Bundes. Mose steht da als Repräsentant für die Tora, für das Gesetz. Elia steht da für die ganze Reihe der anderen Propheten. Und damit sagt Jesus, ich bin im Einklang mit dem Gesetz und mit den Propheten. Ganz wichtig. Ganz wichtig, diese Erkenntnis. Und deshalb hat er die wichtigsten Vertreter, seine engsten Mitarbeiter aus dem neuen Bund mitgenommen zu dieser Kernkompetenzkonferenz. Die beiden wichtigsten des Alten Testamentes und hier sind die drei Apostel, die Jesus von seinem Herzen her am nächsten sind. Und bei Johannes wird das ja ganz offensichtlich. Der lag sogar an seiner Brust. Petrus war nur der Lauteste. Aber der, der ihn am meisten liebte, war Johannes. Und was er hier klar macht, ist, der alte und der neue Bund sind eins. Ich erfülle das Gesetz und die Propheten. Und es geht nahtlos über in den neuen Bund aus 2 mach 1. Lies mal Epheserbrief, Kapitel 2. Den Zaun abgerissen. Das Alte und das Neue, das bringt er zusammen. Es gehört zusammen. Und diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, das sind ja auch ganz unterschiedliche Typen. Es gibt ja diese Charakterlehren, früher war das mit Sanguinikern, Cholerikern, Melancholikern, kennt ihr noch, ne? Und wenn du es so nimmst, heute würde man sagen, Petrus, früher war das Sanguiniker. Petrus ist ein I-Typ, ein Initiativtyp vom DESG. Kennt ihr auch diese Charakterlehre, ne? Habt ihr schon mal von gehört, oder? Wer kennt das? DESG, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Ja, Leute, da muss hier mal ein Seminar stattfinden, ne? Über Persönlichkeit. Gerade wenn eine Gemeinde mit gut miteinander mitarbeiten kann, dass du weißt, mein Co-Mitarbeiter, der andere aus der Leitung, der ist vom Typ ein Dominanter, der ist initiativ, die ist stetig, der ist gewissenhaft. Weißt du, der ist so. Den wirst du nicht verändern, der bleibt so und die ist so, versteht ihr? Wir müssen aufhören, einander ändern zu wollen, auch in Ehen. Wir haben ja oft Eheberatung gemacht. Und bei Eheberatung ist das ja folgendes. Wir haben den Paaren dann immer gesagt, weißt du, die Männer wünschen sich immer, dass ihre Frauen so bleiben, wie sie sind, als sie geheiratet waren. Und wir verraten euch jetzt in der Beratung ein Geheimnis. Und sie bleiben nicht so, als wie ihr sie geheiratet habt. Und dann sagen wir den Frauen, und ihr Frauen, wir wissen das, ihr habt immer den großen Wunsch, ich heirate ihn jetzt zwar, aber den backe ich mir noch zurecht. Und dann muss man die Wahrheit sagen, dein Mann, den du jetzt geheiratet hast, er wird sich nicht verändern. Deine Frau, die du mal geheiratet, wo der Mann sich wünscht, die wird sich verändern und dein Mann wird sich nicht verändern. Und mit dieser Wahrheit müssen Ehepaare dann klarkommen. Wer der Einzige, wer Menschen verändern kann, ist der Heilige Geist. Amen. Amen. Deshalb ist diese Lehre so wichtig. Jesus hat hier sein Team mit. Petrus, den Initiativen, den Lauten. Die haben das wahrscheinlich alle gedacht. Der spricht das natürlich aus. Oh, so toll hier. Ey, komm, wir bauen drei Hütten. Der ist im Geist betrunken, versteht ihr? Der weiß nicht mehr genau. Es gibt ja Sachen. Also ich habe irre Segnungen erlebt. Irre, ihr müsst das Wort entschuldigen. Aber ich war auf Studienreisen in Erweckungsgebiete mit. Wir haben fantastische Konferenzen. Ich habe persönlich schon im Jugendkreis, wir hatten erweckliche Aufbrüche erlebt. Also wir wissen wirklich, wovon wir sprechen. Wir haben Segnungen erlebt. Ich habe mehrfach Segnungen erlebt, wo ich zu Gott gebeten habe. Hör auf, mich jetzt zu segnen. Ich sterbe vor Herrlichkeit. Ich kann die Herrlichkeit nicht mehr ertragen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand weiß, wovon ich spreche. Die Herrlichkeit ist wie sie diese alten Fieberthermometer, die nur bis 42 Grad ausgelegt waren. Und dann halt jemand die Herdplatte, bumm, die explodieren. Wir können das nicht. Es gibt Bergerlebnisse, Leute. Es gibt diese Dinge. Und der Petrus, der ist dann laut, die anderen sind leise, aber denken wahrscheinlich dasselbe. Oh, das ist ja irre, hier ist ja so schön. Und der andere, Jakobus, das ist ein Donnersohn, der ist ein dominanter Typ. Und Johannes, das war so der gewissenhafte und stetige Typ, wenn er sein Evangelium liest. Der weist ja auf Sachen hin bei den Evangelien. Die anderen berichten nur, dann passierte das. Und der Markus ist alles ganz schnell, nur die Taten. Ne? Das und das. Lukas ist sehr chronologisch und dann sehr genau. Und Matthäus ist mehr für die Juden, dann erfüllte sich diese Prophetie, es ist sehr für Juden geschrieben und so weiter. Aber Johannes, da kommst du gar nicht drauf bei seinem Evangelium. Der fängt ja nicht mit der Geburt von Jesus an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war am Anfang bei Gott. Das ist Offenbarung. Der schreibt nicht nur chronologisch was auf, der ist so nah am Herzen, der ist ein gewissenhafter Typ, ein stetiger Typ. Und das muss man wissen in einer Gemeinde, das muss man wissen, wenn man miteinander arbeitet. Der andere ist so und ich bin so und trotzdem gehören wir zusammen. Amen. In einer Gemeinde und in einer Ehe und wir ergänzen uns gut. Wie schrecklich wäre, wenn das alles Petrusse wären. Stell dir das mal vor. Dann könntest du nicht mehr zuhören. Alle würden schreien, ja, Hütten bauen, ja, und alle gleichzeitig. Komm, wir machen mal auf drei. Dann schreit mal, Hütten bauen. Mach mal mit. 1, 2, 3. Hütten bauen! Könnt ihr euch das vorstellen? Wäre doch schrecklich. Ein Petrus in der Truppe reicht völlig. Amen. Halleluja. Danke, Herr, für einen Petrus nur. Ein Johannes, ihr versteht, ja? Gott hat das schon, der hat sich die Leute genau ausgesucht. Das ist schon genau richtig. Okay, ihr Lieben. Also Petrus spricht diese Dinge aus. Ihr Lieben, was jetzt ganz wichtig ist, Johannes, wie auch Petrus, das habe ich noch extra rausgesucht, heute in der Nacht. Ich war noch mal in der Vorbereitung mitten in der Nacht. Und dann fiel mir das ein, dann habe ich das schnell gesucht, dass die beiden Jünger, die dabei waren, der Jakobus ist ja nicht der den Brief geschrieben hat, das war ja der Bruder des Herrn. Also ein anderer Jakobus ist hier der Bruder des Johannes. Aber die beiden, die dann auch ja was publiziert haben, nämlich der Johannes, der schreibt in seinem Evangelium, in Johannes 1, Vers 14, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Wir selbst haben seine Herrlichkeit gesehen, seine göttliche Herrlichkeit. Nicht nur die Wunder. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Versteht ihr, hier ist was ganz Explosives. Und Johannes nimmt Bezug auf dieses Erlebnis. Er hat Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen. Das brauchen wir erst noch. Aber ich wünsche, der Heilige Geist gibt uns ein wenig Offenbarung heute Morgen, mit wem wir es zu tun haben. Wir reden in den nächsten Tagen immer so viel von dem Kind in der Krippe. Das war mal. Ihr wisst, wir kritisieren oft als Freikirchler und Protestanten die katholische Kirche mit, da hängt ja der Jesus noch dran, der ist ja gar nicht mehr dran. Der liegt nicht mehr in der Krippe, der hängt nicht mehr am Kreuz. Du hast es mit der Majestät zu tun. Dem wiederkommenden König, den Gott eingesetzt hat auf seinem Thron. Und alle seine Feinde werden unter seine Füße gelegt werden als Schemel. Das ist die Wahrheit über Jesus. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 16, nach der neuen Genfer Übersetzung, denn wir, das sind die drei, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten, Fabeln oder Legenden gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein. Wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Diese Jünger, wenn sie das geschrieben haben, wissen also, wovon sie reden. Sie wissen, wovon sie den anderen schreiben, wenn uns das bezeugt wird, im Neuen Testament. Wow. Wären wir nicht manchmal gern dabei gewesen mit Jesus? Wärst du gern bei dem Berg dabei gewesen, wo du Jesus mal wieder in Wirklichkeit aussiehst, dass du das einmal siehst? Würdest du dir das nicht wünschen? Ihr wisst, bei Mose war es schon, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, wie sich danach sehnt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann erscheint diese Herrlichkeit und zieht an ihm vorbei. Könnt ihr nachlesen. Das ist schon gewaltig. Aber im neuen Bund, dass dieser König, den wir in Ewigkeit anbeten, dass Gott doch ein Stück Offenbarung geben möge, mit wem du es jetzt schon zu tun hast. Mit wem deine Probleme es jetzt schon zu tun haben. Mit wem seine Feinde es jetzt schon zu tun haben. Die Dämonen wissen, dass Glauben ist und zittern. Solche besonderen Stunden und Tage der Nähe und der Offenbarung Gottes sind natürlich wirklich etwas ganz Herrliches. Ich möchte das auf keinen Fall etwas schmälern. Sie sind wichtig, wir brauchen sie und Gott weiß das und in seiner Gnade schenkt er sie uns immer wieder mal. Wie oft waren wir auf Tagungen, auf Konferenzen, auf diesen Erweckungsstudienreisen? Besondere Erlebnisse mit Gott, vielleicht eine Freizeit oder irgendwas, aber jeder hat doch irgendwie mal Gott ganz besonders erlebt. Das kann man doch, jeder hat doch irgendwie ein besonderes Erlebnis mit Gott gehabt oder mehrere. Das ist nicht Alltag, das ist Berg Tabor. Das ist was Besonderes. Nur wie oft hat man gedacht, und wir sind ja jetzt auch ein paar Tage dabei, ich gehe ja nicht mehr zur Jugendgruppe, ich habe jetzt 5 Enkelkinder. Wie oft hat man gedacht, jetzt ist der Durchbruch da. Und die länger unter, seid mal ehrlich.
Oh ja.
Jetzt ist die Erweckung losgegangen. Ich kann mich an eine Freizeit, ich habe oft Jugendfreizeiten gemacht. Und manche waren gut, manche waren so lala und eine war auch mutig. Warum haben wir überhaupt gemacht? In Schweden, in Dänemark, in Holland, war cool. In Österreich einmal eine. Da warst du mit, in Österreich warst du mit. Bei der, von der ich erzähle, da warst du nicht mit, in Holland. Ich zittere, weil das steht da jetzt nicht, wenn ich mich an diese Jugendfreizeit zurückhänge. Ich könnte weinen vor Freude. Das war eine Freizeit, die war so erfüllt mit Gottes Gegenwart bei jeder Lobpreiszeit. Die Teenies von morgens bis abends suchten sie die Gespräche mit den Mitarbeitern und haben sich bekehrt und haben sich ausgebrochen, haben ihr Leben bereinigt. Wir haben sowas noch nie erlebt. Das war eine Erweckung auf dieser Jugendfreizeit in Holland. Das, später weißt du das. Ich könnte weinen. Das war gigantisch, wer das miterlebt hat. Und dann kommst du nach Hause und erzählst deiner Frau, ich glaube, wir haben sowas, ich habe schon oft gehört, was wir da erlebt haben. Wie Gottes Geist wird, da musste keiner schieben oder nachhelfen. Die waren so überführt vom Heiligen Geist und die ganzen Mitarbeiter waren den ganzen Tag über beschäftigt. Sensationell. Das kann Gottes Geist wirken. Und dann kommst du nach Hause, erzählst deiner Frau und die hört dir zu und sagt dann irgendwann, Schatz, kannst du den Müll rausbringen? Gerade warst du auf dem Berg Tabor. Herrlichkeit, du hast Gottes Wirken erlebt. Dann führt Jesus dich wieder nach Hause. Schatz, kannst du den Müll rausbringen? Du denkst, hat meine Frau etwas verstanden? Ja, hat sie. Ich bin wieder im Tal. Der Ehemann muss den Müll rausbringen. Es ist alles in Ordnung. Amen. That's life. C'est la vie. So ist das Leben. Amen. Es ist so. Weil das könnte man ja gar nicht ertragen, wenn jeder Tag so wäre. Verstimmt's? Das könnte man ja gar nicht ertragen. Wow, ich sag also nicht, fahrt nicht auf Konferenzen, geht nicht auf Freizeiten. Wenn Gott euch auf einen Berg führt, ich sage nicht, geht da nicht hin. Ihr versteht aber, was ich sagen will. Es ist nicht jeden Tag Berg Tabor. Das ist das, was man so gerne konservieren will. Und dann denkt man, und wenn du ein Pastor bist oder wenn du ein Lobpreisleiter bist, oh, letztes Mal war das so stark und da brach der Geist Gottes bei diesem Lied so durch. Wir müssen das jetzt jedes Mal singen. Dann versuchst du, ich muss das wiederholen. Wisst ihr, was ich sagen will? Oder letztes Mal, da war das so und du denkst, da habe ich so gesessen und da habe ich so, dann kam der Heilige Geist. Wir machen, versteht? Du kannst das nicht konservieren. Amen. Das ist Quatsch. Es ist immer jedes Mal ein Original. Das ist eine originale Begegnung mit Gott. Es Kopieren bringt nichts, lass das sein. Der Herr weiß, was für uns dran ist. Ich bin ein Typ, der sehr gerne gutes Eis mit Schlagsahne isst. Sehr gerne. Also wenn dann nicht der Kuchen oder die Torte auch wirklich, wirklich exzellent oder gut ist, dann lasse ich den Kuchen oder die Torte stehen. Es gibt ja manche selbstgebackene, die sind ganz toll oder wir kennen eine Konditorei, die macht ja Sahnetorten, fantastisch, aber das hat ja nicht jeder Bäcker. Und ihr wisst, ich rede nicht von diesem 0815-Eis. Kennt ihr auch so Eisdielen, wovon ich rede? Wo du sagst, und jetzt ist Winter, wo kriegst du, die sind ja alle zu. Ich kann dann öfter im Sommer mal so ein Eis mit Sahne essen, ihr auch? Ja, das ist lecker. Aber jeden Tag ist nicht gut, stimmt's? Jeden Tag ist nicht gut. Du musst dann auch mal Gemüse, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, das muss alles sein, ihr versteht. Das gibt Herzverfettung. Und wenn man in manche Gemeinde guckt, da denkst du, ja. Ja, das ist, ich meine jetzt nicht körperlich, ihr versteht das so geistlich auch, ne? Es läuft immer nur, und man will das wiederholen. Manche Berg-Tabor-Erlebnisse sind dran. Aber versuch es nicht nachzumachen. Amen. Versuch es nicht zu kopieren, weil dann ist es falsch. Du kannst das nicht kopieren. Du darfst das auch gar nicht kopieren, weil da passiert ja dann Folgendes. Gott weiß, was gut für uns ist. Und dann, ja, ne, geh mal bitte ein Stück weiter. Da kam eine Wolke. Und hüllte Jesus ein. Und auf einmal kommt diese Stimme. Und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Gott stellt sich zu ihm. Bei der Taufe hat er das ja auch schon gemacht. Aber ihr macht das speziell für diese drei nochmal. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und das ist jetzt wichtig. Egal wie toll dein geistliches Erlebnis war, egal was du auch erlebt haben magst, es geht darum, dass der Vater nicht nur Jesus als seinen Sohn bestätigt, sondern er sagt dir Folgendes. Es geht darum in deinem Leben nicht, dass du und zitter und Hütten bauen, sondern der Vater sagt dir, darauf kommt es an. Das ist der Fokus. Jesus ist dein Fundament. Jesus ist das, muss das Zentrum deines Lebens sein. Hör auf ihn, denn Jesus ist auch das Ziel, sonst kommst du nicht ans Ziel. Hör auf das, was Jesus sagt. Und was Jesus sagt, ist in seinem Wort in der Bibel aufgeschrieben. Amen. Ich habe gesucht, ob da irgendwas über die Gründung der Gemeinde steht, habe ich nicht gefunden. Wäre vielleicht mal eine Idee, sowas reinzusetzen, ne? Ins Online, dass Leute mal gucken, wie ist die Gemeinde entstanden oder wie lange gibt es die schon. Aber was ich gesehen habe, ist, dass ihr in der letzten Zeit eine dreiteilige Predigtreihe über Glauben und Wachstum im Glauben gemacht habt. Und dass ihr euch das aufgeteilt hattet. Und jetzt denkt mal nach, woher kommt denn der Glaube? Der Apostel Paulus erklärt es in Römer 10, Vers 17. Er sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber kommt aus dem Wort Christi. Hey, wenn eine Predigt nicht aus dem Wort Gottes, aus dem Wort Christi kommt, dann ist es nicht eine Predigt, sondern irgendein Vortrag. Versteht ihr? Wir müssen hören, was hat der Herr der Gemeinde, seiner Gemeinde, zu sagen. Es geht nicht um diese Stimme, Och, und das wird kommen. Hör auf das, was Jesus sagt. Hör auf sein Wort. Ein Leiter, den ihr nicht kennt, einen großartigen Leiter des Mühlheimer Verbandes, in dem ich groß geworden bin, in Mühlheim, wo die Erweckung war, wo mein Urgroßvater zum Glauben kam, hat es wirklich gute, geisterfüllte Leiter gegeben. Und einer dieser Leiter, den habe ich kennengelernt, der hat, als ich Jugendlicher war in der Jugendgruppe, hat er einmal eine Jugendstunde gestaltet. Und damals war ich überheblich und dachte, boah, ich bin so gut drauf im Glauben. Und dann kam der, dann hat mal, überprüf mal deinen Glauben. Und dann hat der, ich war zerschreddert am Boden, aber es war gut. Ich hing nämlich unter der Decke und dachte, wer weiß, wo ich bin. Und seitdem habe ich diesen Mann gewertschätzt. Weil dieser Mann war nüchtern. Und ich konnte erkennen, wo ich geistlich stehe. Ich dachte, ich stände da, aber ich hatte eine Enttäuschung. Manchmal ist Enttäuschung was Positives. Ich habe gedacht, ich hätte das und das hatte ich nicht. Ich war also die Täuschung los. Enttäuschung. Und ich hatte intensive Zeit mit Gott durch diese Sachen, die dieser Mann, und später wurde er Präses der Bewegung. Dieser Mann hat gesagt, wenn Jesus, das Fleisch gewordene Wort Gottes, nicht mehr die Mitte unserer Gottesdienste ist, dann geben wir eine unverzichtbare Position auf. Habt ihr das gehört? Wenn Jesus, das Fleisch gewordene Wort Gottes, nicht mehr die Mitte, das Zentrum unserer Gottesdienste ist, dann geben wir eine unverzichtbare Position auf. Und weiter sagt er, ich habe Sorge um die Gemeinden, die Wert auf immer kürzere Predigten legen und noch kürzere Kurzpredigten, weil sie meinen, sie könnten mit anderen Mitteln Jesus näher kommen. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist wichtig. Bauvorhaben auf dem Berg bekommen keine göttliche Baugenehmigung. Jeden Tag Schlagsahne geht nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott uns an diesem Punkt richtig führt und wir den Fokus richtig setzen. Ihr Lieben, Wenn du dir die Welt anguckst, und mach mal das Bild, ich habe da euch ein Bild geschickt, können wir das Bild mal bitte einblenden? Als ich diese Predigt vorbereite, fiel mir dieses Zitat von Corrie ten Boom ein. Ist sie euch bekannt? Die ist ja schon beim Herrn. Eine liebe Christin, die Holländerin war, ihr Vater und ihre Schwester. Sie hatten Juden versteckt zur Zeit des Nazi-Regimes. Sie kamen ins KZ. Sie war die Einzige, die es überlebt hat. Ihre Schwester und ihr Vater haben es nicht überlebt. Und sie sagt, wenn du dir die Welt anschaust, und ihr wisst, wovon wir gerade reden, noch nie war die Welt so nah, wer sich mit biblischer Prophetie auskennt, der weiß, die 19%, die noch an biblischer Prophetie ausstehen, es geht ja nur um Endzeit, Wiederkunft Jesu und das letzte Gericht. Die 81% haben sich alles schon erfüllt. Es geht nur, das kann jetzt so schnell gehen. So schnell. Ach, der Hermann, der kommt noch lange nicht. Ihr kennt diese Sache mit den Dominosteinen. Auf einmal erfüllt sich diese Prophetie. Das kann ganz schnell gehen. Wir leben in ernsten Zeiten. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden noch ernster. Und ich hoffe, allein schon, weil ich Kinder und Enkelkinder habe, ich hoffe, ich habe nicht recht. Aber der Heilige Geist hat mir in meinem Geist etwas gezeigt. Die nächsten Jahre werden schwerer. Es wird nicht einfacher. Und wir müssen uns auf unser Fundament, auf unser Zentrum und auf unser Ziel fokussieren und konzentrieren. Sonst könnten wir etwas verpassen, ihr Lieben. Wir müssen fokussiert sein. Und deshalb sagt sie, wenn du dir die Welt anschaust, dann wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wir wissen, wir kennen uns selbst, stimmt's nicht? Wenn wir dem Herrn an manchen Tagen versprechen, dann können wir es nicht halten. Wenn du nach innen schaust, dann wirst du deprimiert sein. Und dann bringt sie es auf den Punkt. Aber wenn du auf Christus schaust, dann wirst du zur Ruhe kommen. That's the point. Darum geht es. Können wir den Bibeltext, den letzten Vers dann auch wieder haben? Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Wenn alle Highlights nicht mehr da sind, wenn alle besonderen Segnungen längst Vergangenheit sind, die du jemals erlebt hast, was bleibt? Was bleibt, ist das Wort des Herrn. Das bleibt. Und den sollst du hören. Und wer bleibt? Das eine war was? Wer bleibt? Jesus bleibt. Und der Hebräerbrief sagt uns das ja auch. Hey, richtet euren Blick nicht auf die Umstände und dies, sondern auf den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Fixiere Jesus, behalte Jesus im Blick. Sie sahen nur noch Jesus. Die Lösung ist, auf Jesus zu sehen und auf Jesus zu hören. Bei allen Bergerlebnissen, bei allem, was soll es sich, schmäler ist nicht. Aber es geht um das Fundament, es geht um das Zentrum und es geht um das Ziel. Amen. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns offenbart hast, wer Jesus ist. Danke, Jesus, dass du uns den Vater offenbart hast. Und danke, dass ihr in der Dreieinigkeit zusammenarbeitet. Der Vater ehrt den Sohn und gibt ihm den Namen, der über alle Namen ist. Und Jesus verehrt den Vater. Und der Heilige Geist bezeugt, dass Jesus der Retter und der Sohn Gottes ist. Einer bestätigt den anderen. Wir danken dir für diese Offenbarung heute Morgen. Wir danken dir, wir leben in so ernsten Zeiten. Es kann alles so schnell kommen. Und wir beten, dass du uns wach machst. Lass uns nicht auf die Umstände gucken. Du sagst, euer Herz erschrecke nicht. Wir gucken auf dich. Du hast diese Welt schon längst überwunden. Alle Feinde hast du überwunden. Und wir wissen eins. dein Wort wird sich bis auf die i-Tüpfelchen erfüllen. Die über 333 Prophetien über dein erstes Kommen haben sich wortwörtlich erfüllt. Du wurdest in Bethlehem geboren. Sie haben deine Kleider gewürfelt und gelost. Und so viele Prophetien haben sich im Detail wortwörtlich erfüllt. Und jede andere Prophetie, ob es über dein Volk Israel ist, du wirst sie erfüllen. Und wir segnen dein altes Bundesvolk, unsere Brüder im Geist sozusagen. Wir beten für dieses Volk und dieses Land und beten, Herr, hab Erbarmen. Und wir hören von manchen Berichten, dass jetzt manche sich wieder für Gott öffnen, von diesen liberalen Juden. Dass manche nach dem Messias fragen. Und wir wissen, die Zeit der Gemeinde geht dann zu Ende, wenn du dich deinem alten Bundesvolk wieder zuwendest. Und seit 48 hast du angefangen, dich ihnen zuzuwenden. Mach uns klar, in welchen Zeiten wir leben. Lass uns die Zeiten erkennen. Lass uns auf dich hören und auf Jesus sehen. Und das bitte ich für die ganze Gemeinde und für jeden, der diese Botschaft hört. Offenbare, wer du bist. Amen.